Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Was heißt es für ein Kind, wenn die Eltern für einen ausländischen Geheimdienst arbeiten, wenn sie ein verborgenes Leben führen, voller Vorsicht und voller Misstrauen? Was heißt es für jemanden, als Sohn von BND-Spionen in der DDR aufzuwachsen? Bis zum Ende der DDR sollen etwa 10.000 Agenten des Bundesnachrichtendienstes in der DDR Ausschau gehalten haben nach geheimen Informationen. Es gibt erstaunlich wenige Bücher, die von diesem Phänomen und von solchen Fällen erzählen, aber es gibt einen neuen Roman, der das tut. Die Unscheinbaren heißt er. Dirk Brauns hat ihn geschrieben. Das ist sein fünftes Buch. Er hat schon einen Roman veröffentlicht über ein Interview mit einem weißrussischen Diktator, einen anderen über einen Selbstmord in der Nationalen Volksarmee. Und jetzt ist Dirk Brauns in München für uns im Studio. Guten Tag, Herr Brauns.
Ja, schönen guten Morgen.
Das Buch geht zurück auf Ihre eigene Familiengeschichte. Ihre Großeltern haben für den BND aus der DDR berichtet, bis sie 1965 aufgeflogen sind. Wie kam es denn bei Ihnen zu dem Entschluss, ich möchte darüber schreiben?
Oh, das, also der Entschluss war sicherlich schon ein sehr alter. Ich hatte das schon seit vielen Jahren vor, vielleicht sogar 20. Aber dass es tatsächlich dann dazu kam, Entschuldigung für meine Stimme, die ist so ein bisschen verrutscht. dass es tatsächlich dazu kam, hatte mit so ein paar Kleinigkeiten zu tun, Einzelheiten, Atmosphären. Ich saß mit jemand im Restaurant, mit einem sehr bekannten Schauspieler und meine Frau war auch dabei, wir stellten irgendwie fest, dass den doch eigentlich alle kennen in diesem Restaurant, niemand bemerkte. Und da habe ich mich irgendwie mit der Frage beschäftigt, wie jemand so seine Präsenz so runterregeln kann. Bin dann irgendwie in meiner Familiengeschichte gelandet, sehr seltsam.
Also noch Anregung auf ganz anderen Wegen.
Ja, ganz andere, viele Wege, komplexe Wege.
Ihr Vater hat ja für dieses ganze Thema eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil es seine Eltern waren, die für den BND spioniert haben. Er war 18, als seine Eltern enttarnt wurden als westliche Spione. Jetzt haben Sie kein Buch über Ihren Vater geschrieben, aber einen Roman, der seine Erfahrungen doch in vielen Punkten berührt. Hat er Ihnen eigentlich zugeraten, das Buch zu schreiben?
Also wir hatten eine gemeinsame Wegstrecke, ein Jahr Recherche. Ich habe ihn sehr viel gefragt, meine Eltern sehr viel gefragt. Meine Eltern sind zusammen seit ihrem 14. Lebensjahr. Also meine Eltern kannten sich damals bereits. Ich liebe meine Eltern. Das ist der Boden, auf dem ich gehe, lebe. Hat er das gut gefunden? Ich habe es ehrlich gesagt im Rausch der Recherche nicht wirklich bemerkt und erst im Nachhinein erfahren, dass er durchaus Vorbehalte hatte. Und meine Mutter hat mich manchmal so ein bisschen mütterlich, liebevoll ausgebremst und gesagt, Dirk, du gehst jetzt da zu weit, vielleicht lass ihm ein bisschen Luft, er träumt schon schlecht. Also es waren durchaus mehrere Schwellen, die innerhalb auch der Vorbereitung dieses Projekts da überwunden werden mussten.
Jetzt haben Sie das auch in einem Punkt zumindest sehr unterschiedlich angelegt, was in der Realität passiert ist, was Sie in Ihrem Roman beschreiben. In dem Roman, da geht der Sohn der Spione in den Westen, nachdem auch seine Eltern in den Westen freigekauft wurden bzw. ausgetauscht wurden. Ihr Vater wiederum ist in der DDR geblieben, nachdem seine Eltern in den Westen gegangen sind. Warum haben Sie das für den Roman anders angelegt?
Mich hat es überhaupt nicht interessiert, eine wahre Geschichte zu schreiben. Also Literatur, also die mich interessiert, schafft eine eigene Wahrheit. Und ich hatte so viele Jahre als Journalist auch mit der sogenannten Realität immer zu tun und bin da auch unzufrieden raus und mit dem Entschluss, sowas nicht wieder machen zu wollen. Insofern war für mich ganz, ganz klar, ich mache was absolut Losgelöstes und Fiktives, was aber emotional mit all den Energien der Familie sehr viel zu tun hat.
Und der emotionale Kern des Buches, so wie ich das gelesen habe, das ist die Erfahrung dieses Sohnes der Spione, wie sehr sein eigenes Leben beschädigt ist von dem, was die Eltern getan haben. Das fängt in seiner Kindheit an, weil seine Eltern so eine Sphäre aus Vorsicht und Misstrauen um sich herum aufbauen, aus Angst natürlich vor der Enttarnung. Das geht aber auch weit darüber hinaus, weil er dann selbst ein sehr misstrauischer und vorsichtiger Mensch bleibt, wegen dieser Prägung in der Kindheit. Ist das auch für Sie sowas wie ein Kern oder der Kern dieses Romans?
Ach, das kann ich selbst gar nicht so gut beurteilen. Ich kann es nur für mich selber sagen. Für mich war es wichtig, einfach eine Geschichte für Leser zu schreiben. Ich wollte in diesem Raum was installieren, was man einfach nicht weglegen mag. Ich wollte ein Buch schreiben und das tatsächlich, jetzt erreichen mich so die ersten Rückmeldungen und ich weiß, dass die meisten mit diesem Buch irgendwie 9 Stunden verbringen, unterbrochen durch eine Nacht. Sowas wollte ich machen. Das stand für mich ganz oben. Wie ich es dann mache, das hat natürlich mit dem Leben meiner Familie, in dem Fall mit meinem Leben auch immer zu tun. Es ist eine intensive Geschichte geworden.
Und in Ihrem Roman ist es auch so, dass der Sohn der Spione in gewissem Sinn das Leben seiner Eltern fortsetzt, trotz dieser schwierigen Prägung, die er da mitbekommen hat. Er arbeitet nämlich selbst auch gelegentlich für den BND. Warum haben Sie das so angelegt?
Ich glaube, dass wir alle, die wir in Berufen arbeiten, in bestimmten Milieus uns bewegen, nicht unberührt bleiben von den Vorbildern, unsere Eltern, unsere Großeltern. Die erzählen ihre Geschichte, die erzählen ihren Alltag Tag für Tag. Und es bewirkt einfach, dass das Kind von Ärzten, das Kind von Schauspielern und ich glaube auch das Kind von Spionen eine gewisse Nähe einfach durch die langjährige Beschäftigung mit diesem Thema entwickelt. Und klar, man kann darüber diskutieren, das ist auch inzwischen bei Lesungen passiert und auch, also ist an mich rangetragen worden, dass manche Leute damit ein Problem haben. Jemand, der so im Grunde traumatisiert wurde durch diese Verhaftung 1965, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, meiner Figur. Warum, um Gottes Willen, macht er es selbst auch später? Er macht es natürlich anders, aber ich denke, dass das auch vielleicht tiefenpsychologisch damit zu tun hat, dass die Dinge, die uns bei den Eltern doch am meisten stören, sehr viel später entdecken wir doch auch unser Leben werden. Das ist das Verrückte.
Es geht in Ihrem Roman auch um die Motive für das Spionieren und bei den beiden BND-Agenten in Ihrem Roman, da ist das jetzt kein idealistischer Antikommunismus oder was immer man sich da vorstellen kann, Kampf für die Freiheit oder ähnliches. Es geht vor allem offenbar ums Geld. Die beiden wollen damit ordentlich Kohle machen und sich vor allem ein besseres Leben leisten können. Warum treibt das vor allem ihre beiden Spione an?
Ja, ganz so pejorativ würde ich es jetzt nicht sehen. Es ist immer eine Gemengelage aus Motiven. Der Antikommunismus spielt schon auch eine große Rolle, ja, dass man das Gefühl hat, also dass man sich in diesem Staat damals in den 50er und 60er Jahren sehr unwohl fühlte und auch hängen geblieben ist in gewisser Weise in diesem Berlin-Blankenburg, das eben damals nach Rieselfeldern stank und wo die Hedda nicht mal die Wäsche da im Garten aufhängen konnte, ohne dann, wenn sie reingeholt hat, diesen Mief da mit ins Haus zu tragen. Das hat auch schon eine große Rolle gespielt. Natürlich aber auch in diesen Umständen, 50er, 60er Jahren, der Mangel an Konsumgütern, gleichzeitig dieses glänzende Vorbild da gleich hinter der sogenannten Grenze. Das hat einfach dazu geführt, dass sie ein besseres Leben, ein besseres Leben im falschen Leben irgendwie wollten und auch ja sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Das muss man ja auch mal einfach sagen.
Als ich mich jetzt rund um das Thema umgeschaut habe, habe ich auch nochmal gesehen, dass es erstaunlich wenig Bücher gibt, ob jetzt Sachbücher oder Romane, die sich mit diesem Kapitel der deutsch-deutschen Beziehung beschäftigen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Büchern über den Staatssicherheitsdienst im Osten. Was denken Sie denn oder haben Sie da eine Vermutung, warum so wenig über BND-Agenten im Osten geschrieben wird?
Ja, da gibt es eine Reihe von Vermutungen. Interessanterweise hat John le Carré kurz nach Veröffentlichung seines Buches »Der Spion, der aus der Kälte kam«, sich in einem Interview auch einmal gewundert, warum eigentlich deutsche Autoren sich dieses Themas nicht annehmen. Das spielte für mich jetzt keine Rolle, das habe ich erst im Nachhinein, erst vor ein paar Monaten erfahren. Aber ich glaube einfach, im Unterschied zu den Engländern und den Amerikanern hat die deutsche Literatur, hat Deutschland überhaupt ein ganz anderes, sehr viel weniger heroisches Verhältnis zur Spionage. Das hat mit natürlich mit der Kriegserfahrung zu tun. Also so eine Figur auf sicheren Boden zu stellen und eine gewisse Grundsympathie auch für den Leser daherzustellen, das hat, ich glaube, vor mir ehrlich gesagt noch niemand gemacht. Ich glaube, es ist auch mein Verleger, hat sich das der erste Spionageroman abgesehen jetzt von so ein paar Billigprodukten, es gab Groschenhefte, Mr. Dynamit und so weiter, aber so aus der Literatur, also diese Verbindung Literatur und Spionage gab es, glaube ich, vorher nicht.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viel Ihr Vater zu tun hat mit dieser Geschichte. Sie haben den Roman auch schon gemeinsam mit Ihrem Vater vorgestellt im Berliner Spionagemuseum. Wie war das denn für Sie, dieses Buch gemeinsam mit Ihrem Vater zu präsentieren?
Ganz, ganz wunderbar. Das war, das ist eine Belohnung, das mit meinen Eltern auch, meine Mutter ist natürlich auch immer dabei, die kommt zwar nicht aufs Podium, aber zittert da ja, im Publikum mit. Und mein Vater war sogar in der letzten Woche, meine Eltern waren in der letzten Woche meiner Lesung in der Villa Quandt in Potsdam auch spontan dabei mit Freunden. Und ich habe dann meinen Vater, das war auch spontan, dann nach vorne gebeten am Ende und nochmal Fragen des Publikums hat er beantwortet. Das ist für mich was sehr, sehr Schönes und es hat in gewisser Weise auch einen therapeutischen Effekt, glaube ich. Also die Literatur, nicht nur meine Geschichte, macht hier einiges, glaube ich, gut. Und das ist für mich sehr berührend, mein Vater da zu beobachten. Da freue ich mich immer sehr.
Der Roman Die Unscheinbaren von Dirk Brauns ist im Galliani Verlag erschienen mit 336 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Herr Brauns, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Little Boy, so heißt ein neuer Roman eines Autors, der vor einer Woche 100 Jahre alt geworden ist, des US-Amerikaners Lawrence Ferlinghetti. 1919 wurde er also geboren. Er gehörte zu den Beat-Poeten um Jack Kerouac und Allen Ginsberg. Ferlinghetti hat jede Menge Auszeichnungen in aller Welt bekommen. Zuletzt allerdings hat er die Annahme eines Preises verweigert. Aus Protest gegen die Politik Viktor Orbáns hat er den Preis des ungarischen Pen-Clubs nicht angenommen. Unser Kritiker André Hatting hat Little Boy von Lawrence Ferlinghetti gelesen. Herr Hatting, welche Rolle hat denn Ferlinghetti gespielt in dieser Szene der Beat-Poeten?
Er war das Scharnier, er war die Schnittstelle. Zum einen, weil er sie alle persönlich gekannt hat, also die sie schon erwähnt haben, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Burroughs, Neil Cassidy, er alle kannte sie persönlich, das war das eine. Und zum anderen war er entscheidend, weil er in San Francisco einen Buchladen eröffnet hat, den berühmten City Lights Bookstore. Und das war zum einen Treffpunkt für all diese Poeten, die haben sich da regelmäßig versammelt, haben gelesen, haben getrunken, haben gefeiert. Und zum anderen hat er einen Verlag gegründet. Und in diesem Verlag, diesem City Books Verlag, hat er 56 von Allen Ginsberg das Gedicht Hole, das berühmte Gedicht Hole verlegt.
Und das Gründungsmanifest.
Kann man so sagen, war das Gründungsmanifest und es war ein Riesenskandal. Ferlinghetti ist angeklagt worden, das Gedicht sei obszön. Der Prozess ist fallen gelassen, aber mit einem Schlag waren sie bekannt. Ne? Also dieses Gründungsmanifest hat dann dafür gesorgt, jetzt weiß auch jeder in den USA, wer diese Beat Generation eigentlich ist.
Jetzt geht es in diesem neuen Buch Little Boy von Ferlinghetti um sein Leben und wenn er schon Little Boy drüber schreibt, geht es vielleicht auch um den kleinen Lawrence Ferlinghetti? Erfährt man was über seine Geschichte vor den Beatniks?
Ja, man erfährt ungefähr die ersten 30 Seiten ziemlich detailliert etwas über die Vorgeschichte. Es ist eine Geschichte voller Wechsel und Verluste. Der erste Satz lautet, des ganzen Romans lautet, Little Boy was quite lost. Im Deutschen ein bisschen manieriert übersetzt, Little Boy war nah am Nichts. Na gut, aber das ist so ein bisschen das Motto. Er wächst auf als fünftes Kind in einer Familie. Seine Mutter muss ihn weggeben, denn der Vater ist kurz zuvor an einem Herzinfarkt gestorben. Die Mutter gibt ihn zu ihrer Schwester, die wiederum nimmt ihn mit nach Frankreich, dann kehrt sie von Frankreich zurück in die USA, gibt den Jungen, weil sie ihn auch nicht weiter ernähren kann, an eine Familie, an eine wohlhabende Familie, die wiederum gibt ihn dann an eine andere Familie, wo er dann zur Schule geht etc. pp. Also es ist eine Geschichte voller Wechsel und voller Verluste, die der kleine Little Boy erfährt und das erfahren wir in den ersten 30 Seiten. Im Stil einer Autobiografie, kann man sagen. Und dann aber gibt es einen Schnitt und die dritte Person Singular, die er gewählt hat, also bei dieser Perspektive Little Boy und er, wechselt in die erste Person. Es geht um das Ich, 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 wie Lawrence Ferlinghetti auch schreibt. Und jetzt brechen plötzlich alle Dämme und es geht holterdiepolter durch seine Gedankenwelt, kann man sagen. Und diese Erinnerungsinseln sind nur noch so kleine Ankerchen, die hier und da mal zu sehen sind. Aber eigentlich reißt es ihn mit.
Das heißt, das ist so ein Sprachstrom, der was Unkontrolliertes hat, was Eruptives hat. Was ist das für ein Stil?
Kann man genauso beschreiben. Also er selber sagt, es gehe ihnen um die Verarbeitung eines Traumas. Es ist eine Selbstanalyse. Es ist das, was man klassischerweise den Bewusstseinsstrom nennt. Sie können im Grunde genommen den Roman ab Seite 40 aufschlagen, wo Sie wollen. Es ist immer das Gleiche. Es gibt keine Satzzeichen mehr. Also wirklich... redet los ohne Punkt und Komma. Es geht um Sex, es geht um Teufel, es geht um Gott, um die Welt wortwörtlich, es geht um sehr viel Literaturerfahrung, Lesefrüchte, Proust, die Suche nach der verlorenen Zeit wird immer wieder genannt. Also es strömt so aus ihm heraus, es gibt im Grunde genommen keine kohärente Erzählung mehr und das ist auch sehr typisch für die Beatniks, kann man sagen, denn Ferlinghetti hat ja selber auch geschrieben, er hat vor allem Gedichte verfasst. Wenn er sich jetzt hier an die Prosa wagt, das hat er nicht so oft getan, dann spürt man sehr deutlich das Vorbild Jack Kerouac mit seinem Roman Unterwegs, On the Road. Und der hat das ähnlich gemacht. Er hatte Endlospapier, hat sich hingesetzt, hat ein paar Pillen Benzedrin, also Aufputschmittel, eingeschmissen und hat dann nächtelang runtergeschrieben in einem Strom. Und das macht Ferlinghetti auch. Und das ist für einen 100-Jährigen, der es auf sein Leben zurückblickt, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig und etwas schräg.
Womit Sie schon andeuten, also es ist jetzt kein Strom, der einen mitreißt, eher einen, den man als Leser öfter mal untergeht.
Also Frank Meyer, ich will ganz ehrlich sein, meine Erwartungen waren riesig und das hat damit zu tun, dass ich, als ich 15, 16 war, habe ich die Beat-Literatur gefressen. Also ich habe von Jack Kerouac relativ viel gelesen und der Mann hat sehr viel geschrieben. Das war für mich als Junge in der Provinz so ein bisschen das Versprechen eines Glücks, eines Traums auf holzfreiem Papier. Man hat dann auch, wie Kerouac, also einen Führerschein hatte ich noch nicht, aber man hat dann auch sich den Portwein genommen und saß dann da am Strand und hat das gelesen und hat mit Freunden das dann so nacherlebt. Und im Grunde genommen schreibt Lawrence Ferlinghetti, das sagt er selber auch, genauso wie er vor 50, 60, 70 Jahren geschrieben hätte. Und das ist das, womit ich nicht so richtig klarkomme. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er, obwohl Roman draufsteht, es steht nicht drauf Autobiografie, es steht ganz explizit Roman drauf, trotzdem hätte ich mir gewünscht, ich erfahre noch mehr aus dieser unglaublichen Erfahrung. Ich meine, 100 Jahre ist dieser Mann alt. Der hat wirklich alles gesehen. Der war sogar der Landung in der Normandie, D-Day, auch das erfahren wir, aber leider nur schlaglichtartig. Also er hat unheimlich viel erlebt. Er kannte ganz viele Menschen, er kannte die ganze Beat Generation und dann kommt aber ab Seite 24, 25 ungefähr, strömt es aus ihm heraus und dann gibt es eben auch so Banalitäten, wie das er schreibt, wir sind in einer Welt, wo das Böse wirklich existiert, ist jetzt ein Zitat, und täglich blüht das Böse als veritabler gehörnter Teufel mit Mistgabel.
Ja. Ich verstehe. Wir hören einen enttäuschten André Hatting, der einen seiner, kann man Abgötter sagen, einer seiner großen Vorbilder gelesen hat. Lawrence Ferlinghetti, Little Boy, heißt das Buch aus dem Amerikanischen, übersetzt von Ron Winkler. Bei Schöffling ist das erschienen mit 216 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an André Hatting.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Also wenn ich schon mal im Radio bin, dann würde ich gerne mal einen Tipp zum Suchen geben. Also die meisten Menschen suchen ziemlich oft ziemlich viel Zeug und streifen beim Suchen nur Oberflächen ab. Und dann erfüllt sich, was sie sowieso erwarten, dass das Ding nämlich nicht auftaucht. Wenn man aber das Gesuchte beim Suchen schon visuell einbaut, dann findet man es auch. Das ist wie beim Abnehmen. Wenn man ein genaues Bild davon hat, wie man als schlanke Frau oder als schlanker Mann aussehen könnte, dann kann man auch zu dieser schlanken Frau oder zu diesem schlanken Mann werden. Vorausgesetzt, man verliert das Bild nicht aus den Augen.
1, 2, 3. Ichele, Ichele, schau mal ins Spiegele, deine Beine sind kurz. Sind deine Beine auch kurz? Ist mir das Schnippschnabelschnurz?
Robert De Niro liest Kafka. Diesen Höreffekt kann man sich jetzt holen. Die deutsche Stimme von Robert De Niro, Christian Brückner, hat einen der berühmtesten Texte von Franz Kafka eingelesen. Sein Roman Das Schloss. Christian Brückner ist als Hörbuchsprecher schon selbst eine Legende mit einem eigenen Hörbuchlabel. Was er aus Kafkas Schloss gemacht hat, das hat sich Tobias Wenzel für uns angehört.
Spätabends im Winter kommt K. in einem Dorf an. Das Schloss, das er sucht und das irgendwo über ihm auf einem Berg stehen muss, kann er bei Dunkelheit und Nebel nicht erkennen. Also legt er sich erst einmal in einem Gasthaus schlafen. So lässt Franz Kafka seinen Roman »Das Schloss« beginnen. Der Sohn des Schlosskastellans weckt K., weil der als Fremder eine Erlaubnis zum Übernachten im Dorf brauche. K. schlägt vor, den Grafen darum zu bitten.
»Jetzt um Mitternacht die Erlaubnis vom Herrn Grafen holen?« rief der junge Mann und trat einen Schritt zurück. »Ist das nicht möglich?« fragte K. gleichmütig. »Warum haben Sie mich also geweckt?« Nun geriet aber der junge Mann außer sich. »Landstreichermanieren«, rief er, »ich verlange Respekt vor der gräflichen Behörde.«
Ein Verwirrspiel beginnt. Zwar gibt sich K. als vom Schloss bestellter Landvermesser zu erkennen, was durch Telefongespräche mit der Schlossbehörde schließlich bestätigt wird, aber je mehr K. sich dem Schloss räumlich und gedanklich zu nähern versucht, desto weiter entfernt es sich von ihm. Christian Brückner gelingt es meisterhaft, mit seiner unvergleichlich nuancenreichen Stimme die Atmosphäre des Romans zu transportieren, die von komischer Bedrückung bis zu bedrückender Komik reicht. So behaupten zwei junge Männer, K.s Landvermesserassistenten zu sein, auf die er schon lange gewartet hat.
»Wo habt ihr die Apparate?« fragte K. »Wir haben keine«, sagten sie. »Die Apparate, die ich euch anvertraut habe«, sagte K. »Wir haben keine«, wiederholten sie. »Ach, seid ihr Leute«, sagte K. »Versteht ihr etwas von Landvermessung?« »Nein«, sagten sie. »Wenn ihr aber meine alten Gehilfen seid, müsst ihr doch das verstehen«, sagte K. Sie schwiegen.
Es scheint, als hätte die unnahbare Schlossbehörde die beiden geschickt, um K., den Landvermesser, der nicht zum Vermessen kommt, zu überwachen. Dieser Roman wirft einen bitterbösen Blick auf die Bürokratie, die Kafka als Mitarbeiter von Versicherungen selbst gut kannte, und thematisiert gleichzeitig die Sehnsucht nach Freiheit in einer Welt der Unterdrückung. Christian Brückner lässt diesen und den vielen anderen Deutungsmöglichkeiten, die der Text hergibt, ihren Raum und der Fantasie des Hörers freien Lauf. Allerdings spricht er einige Male unsauber, sagt zum Beispiel nicht Schloss, sondern Schlosch. Bei einer 14-stündigen Lesung kann das natürlich mal passieren. Aber der Regisseur hätte da eingreifen müssen, anstatt die Aufnahme, vielleicht aus Ehrfurcht vor der Sprecherlegende, einfach durchzuwinken. Abgesehen von solchen Irritationen hängt man an Brückners Lippen, verfolgt gebannt, wie der hohe Beamte Klamm zu K.s Obsession wird, umso mehr als K. im Dorf eine Beziehung mit Klamms ehemaliger Geliebten Frieda eingeht.
»Ich werde dieses Leben hier nicht ertragen. Willst du mich behalten, müssen wir auswandern, irgendwohin, nach Südfrankreich, nach Spanien.« »Auswandern kann ich nicht«, sagte K. »Ich bin hierher gekommen, um hier zu bleiben. Ich werde hier bleiben.« Und in einem Widerspruch, den er gar nicht zu erklären sich Mühe gab, fügte er wie im Selbstgespräch zu: »Was hätte mich denn in dieses öde Land locken können, als das Verlangen, hier zu bleiben?«
Dieses Hörbuch ist eine wunderbare Gelegenheit, den Roman »Das Schloss«, ein Stück Weltliteratur, in seiner ganzen Rätselhaftigkeit zu erfahren.
Das Hörbuch Franz Kafka, »Das Schloss«, die ungekürzte Lesung von Christian Brückner, erschien im Parlando Verlag auf 2 MP3-CDs mit 14 Stunden Laufzeit. Der Preis knapp 25 Euro. Am 21. März hat die Berliner Autorin Anke Stelling mit ihrem Roman »Schäfchen im Trockenen« den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Und wenige Tage später, am 26. März, hat das Branchenmagazin Börsenblatt gemeldet: »Schäfchen im Trockenen« bald wieder lieferbar. Da war das Buch aus dem Berliner Verbrecherverlag nämlich schon vergriffen. Das kann ein Problem sein für kleinere Verlage wie den Verbrecherverlag mit seinen 4 Mitarbeitern. Wie weit geht man ins Risiko, wenn man für für so einen Preis nominiert ist. Wie viele Bücher lässt man schon mal drucken in der Hoffnung, dass man den Preis dann auch tatsächlich kriegt? Manche kleine Verlage sind damit schon auf die Nase gefallen. Und hier im Studio ist jetzt Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wie haben Sie das denn gehalten, als Sie erfahren haben, dass Angestelling mit Ihrem Roman nominiert ist für diesen Leipziger Preis? Wie viele Bücher haben Sie da schon mal drucken lassen?
Also wir haben deswegen tatsächlich, nicht nur deswegen, weil es war schon vorher ziemlich beliebt, wir haben schon vor der Messe 10.000 Exemplare verkauft, aber sicherlich hat sie 2 oder 1,5 Auflagen, das sind bei uns 3.000er Schritte, das hat nochmal die Nominierung gebracht und wir hatten das große Glück, dass dann am Mittwoch, den 27. immerhin 3.000 Exemplare wieder eintrafen, die aber sofort verpufft sind, also es war dann viel, viel mehr.
Man kann verpufft jetzt aber im allerbesten Sinne. Weil
verpufft im allerbesten Sinne. Wir haben dann sofort damit vor allen Dingen den unabhängigen Buchhandel, der sehr, sehr schnell bestellt hat, den haben wir dann beliefert. Und der Nachdruck ist heute, wie ich schon weiß, im Lager angekommen. Und das sind dann 15.000 Exemplare. Und damit können wir erstmal jetzt alles bedienen. Wir haben dann aber nochmal jetzt 10.000 nachdrucken lassen, die in 11, 12 Tagen kommen.
Das sind ja ordentliche Zahlen, aber nochmal zurück an diesen Punkt. Also Sie wissen jetzt, Angestellung könnte diesen Preis kriegen. Wie kalkuliert man das als so ein Verlag Ihrer Größe? Wie viele Bücher lasse ich jetzt drucken? Wie viele werde ich vielleicht nicht los, wenn Sie den Preis nicht kriegen sollte? Wie gehen Sie mit so einem Risiko um?
Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr schwer, weil kein Verlag kann sich darauf verlassen, dass er den Preis bekommt. Ich muss auch sagen, wir waren wirklich überrascht, freudig überrascht natürlich. Und das Buch hat es natürlich allemal verdient, alle anderen allerdings auch, die da Konkurrentinnen und Konkurrenten, wenn man so will, waren. Kein Verlag, ich habe da nochmal auch mit Verlagen aus größer, also Kollegen aus größeren Verlagen gesprochen und alle haben gesagt, kein Verlag legt sich 20.000 zur Reserve hin. Das kann man einfach nicht machen, das wäre politisch, wirtschaftlich auch einfach unmöglich, undenkbar. Und deswegen waren wir halt sehr vorsichtig, hatten aber diese Nachauflage vor der Messe schon in Druck gegeben. Und die Druckerei, als ich dann anrief am nächsten Tag und gesagt habe, wir brauchen schneller, haben sie gesagt, haben wir schon in der Tagesschau gesehen, machen wir schneller. Sonst wäre das alles noch ein bisschen komplizierter geworden. Aber eine Woche braucht es dann immer. Das brauchen die Großen offenkundig auch.
Bei Ihnen kam jetzt auch noch, kleiner Schlenker, auch noch Pech dazu. Ihre Telefonanlage ist zusammengebrochen, ne? Gerade in der Zeit, als Sie die wahrscheinlich am nötigsten gebraucht hätten. Wen oder was haben Sie denn da verflucht?
Wir haben eine relativ alte, funktionstüchtige zwar, aber eine alte Telefonanlage. Und bei der Umstellung kam dann plötzlich irgendein Techniker, hat das etwas improvisiert. Und es war so, dass der Telefondienstleister uns sehr lange einfach keinen Techniker geschickt hat. Ich habe immer gesagt, wir können das nicht umstecken. Hier ist irgendwas Improvisiertes. Und die haben gesagt, ja, ja, wir haben die Leitung durchgemessen, es müsste wieder funktionieren. Das war ein bisschen anstrengend.
Jetzt könnte man ein schlichtes Wortspiel mit dem Titel des Romans Schäfchen im Trocknen machen in Bezug auf Ihren Verlag. Ich mache es mal lieber anders. So eine Auszeichnung scheint ganz schön gewichtig zu sein für einen Verlag Ihrer Größe. Jetzt nochmal angeschlossen an die Auflagenzahlen, die Sie am Anfang genannt haben.
Auf jeden Fall. Das ist für uns auch sehr, sehr ungewöhnlich zu sagen, wir brauchen nochmal 10.000. Ich glaube, das haben wir auch noch nie gesagt. Und es ist natürlich auch toll, weil Anke Stelling wird jetzt quer durchs ganze Land zu Lesungen eingeladen. Also vorher lief es schon gut, jetzt läuft es richtig gut. Und das ist für uns in jeder Hinsicht sehr angenehm, für die Autorin natürlich auch, weil das erstmal sehr, sehr viel finanziellen Rückhalt bringt. Also wir können jetzt etwas ruhiger in dieser doch arg krisengeschüttelten Branche agieren.
Das sagt Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag. Schäfchen im Trocknen, wieder lieferbar nach dem Preis der Buchmesse. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Bücher aus dem deutschsprachigen Raum, die haben es nicht leicht in der englischsprachigen Welt, dass sie dort überhaupt eine Chance haben. Das liegt an Übersetzerinnen wie Susan Bernofsky. Die ist einfach brillant als Entdeckerin und Überträgerin von Literatur. Dafür wurde sie jetzt beim Festival Neue Literatur in New York geehrt mit dem Friedrich-Ulfers-Preis. Der wird vergeben an Menschen, die sich für deutschsprachige Literatur in den USA einsetzen. Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer stellen Ihnen Susan Bernofsky und ihre Arbeit vor.
Bekanntlich hat Mark Twain kein gutes Haar am Deutschen gelassen. Keine andere Sprache komme so unordentlich und systemlos daher, keine entschlüpfe so gründlich jedem Zugriff. Nur die Toten hätten genug Zeit, sie zu erlernen. Die Übersetzerin Susan Benofsky hätte Mr. Twain wahrscheinlich augenblicklich widersprochen, wäre sie ihm seinerzeit in Heidelberg über den Weg gelaufen. Die Schönheit, die sie in der deutschen Sprache entdeckt, ist allerdings zugleich die große Herausforderung beim Übersetzen.
Die deutsche Sprache ist sehr biegsam, sie ist sehr flexibel gegenüber der englischen. Man hat mehr Möglichkeiten, also was Syntax betrifft. Man kann sehr spezifisch werden und das sind Sachen, die auf Englisch gern verschwinden.
Benofskys Faszination für die deutsche Sprache und Literatur wird in den USA nicht von allzu vielen Lesern geteilt. In der Beziehung zwischen deutschsprachiger und amerikanischer Literatur besteht ein gewisses Ungleichgewicht. Zumindest ist die Liebe deutscher Leserinnen und Leser zur US-amerikanischen Belletristik inniger als umgekehrt. Nicht, dass es keine glücklichen transatlantischen Beziehungen gäbe. Daniel Kehlmann, Marcel Bayer oder Jenny Erpenbeck werden übersetzt und in einem gewissen Rahmen in den Vereinigten Staaten wahrgenommen. Übersetzungen haben es gleichwohl schwer. Es braucht einen langen Atem, fremdsprachige und gerade deutschsprachige Autoren zu verlegen. Ihr Anteil an den Veröffentlichungen ist verschwindend gering. Es sind meist kleinere, unabhängige Verlage wie New Directions oder Melville House, die sich dafür einsetzen.
Also die Bücher, die bei uns ankommen, haben irgendwie eine ergänzende Wirkung zu dem, was sonst da ist. Ich glaube, die Verlage haben gern, dass irgendetwas an dem Buch ja deutsch oder doch deutschsprachig wirkt, also dass nicht nur die Sprache, sondern der Stoff des Buches muss etwas aussagen über einen kulturellen Standpunkt.
Susan Benofsky hat bereits zu Schulzeiten Deutsch gelernt. Übersetzerin zu werden war allerdings kein Berufswunsch. Vielmehr hat sich dieser Weg fast organisch aus dem täglichen Umgang mit Sprache während des Studiums ergeben. Wesentlich war Susan Benofskys Entdeckerfreude. Schon früh, Anfang der 90er Jahre, stieß sie etwa auf Yoko Tawada. Sie übersetzte noch ohne Verlagsauftrag kurze Texte von ihr und schließlich ganze Bücher. Inzwischen gehört die 52-Jährige zu den wichtigsten Übersetzerinnen des Landes, lehrt ihr Handwerk, das mehr eine Kunst ist, an der Columbia-Universität in New York. Benofsky überträgt Klassiker, Hermann Hesse, Franz Kafka oder Robert Walser, über den sie gerade eine Biografie verfasst. Mit Vorliebe aber Gegenwartsautorinnen wie Uljana Wolf oder Jenny Erpenbeck, über die sie leicht ins Schwärmen gerät.
Ich finde ihre Sprache unglaublich schön. Sie hat eine Art, Sätze zu schreiben, die dich so irgendwie in die Wonne hineinwiegen, wenn ich so ausdrücken darf. Sie schreibt eine lyrische Sprache, die nicht kitschig ist. Und das ist schwer.
Von Buch zu Buch ist Jenny Erpenbeck in den USA stärker wahrgenommen worden, in der Presse und beim Publikum. Susan Benofskys kongeniale Übersetzungen haben daran keinen geringen Anteil. Zwischen Autorin und Übersetzerin gibt es eine enge Verbindung. Jenny Erpenbeck?
Susan war jung und ich war auch jung. Und so haben wir praktisch gemeinsam unseren Weg angefangen. Wir verstehen uns einfach gut, auch im politischen Sinne, in der Art des Denkens. Ich habe auch schon Workshops mit ihr gemacht und habe dann auch gemerkt, wie sie anderen Übersetzern erklärt, was sie macht. Und dann habe ich gesehen, dass sie genau versteht, was ich mache. Also zum Beispiel mit einer Satzmelodie oder mit welchem, ja sozusagen mit welchem Raum ein Satz beginnt und wo er endet und welche Sachen am Ende des Satzes in den Worten drinstecken, auch so, dass der Raum erzählt wird, in dem das stattfindet. Sie versteht einfach sehr viel.
Der Friedrich-Ulfers-Preis für die Vermittlung deutscher Literatur in den USA, mit dem Susan Benofsky in diesem Jahr ausgezeichnet wird, ist eine Anerkennung für diese Genauigkeit. Was bedeutet ihr dieser Preis?
Es ist natürlich eine Ehre, ausgezeichnet zu werden. Dazu kommt, dass ich es nie so richtig verstanden habe als groß angelegtes Projekt, das, was ich mache. Ich meine, für mich ging es immer nur um einzelne Bücher, die mir wichtig sind, Autoren, die ich schätze. Und jetzt diese Idee, dass das alles als ein Werk anzusehen ist, das ist interessant und irgendwie schön.
Das sagt die Übersetzerin Susan Benofsky, ganz frisch ausgezeichnet, wegen ihres Einsatzes für die deutschsprachige Literatur im englischsprachigen Raum.
Straßenkritik. Mein Name ist Gesine Hartmann und ich bin 77 Jahre alt. Ich wohne in Freiburg und ich lese Schöne neue Welt von Huxley. Also den Menschen zu manipulieren, unter dem Vorwand, dass dann Frieden herrscht, die Klassen sich nicht ins Gehege kommen. Das wird dann so gemacht, dass man die einfach schon in eine Retorte, also das ist keine natürliche Zeugung, dann werden sie behandelt, immer wieder mit solchen Stoffen, diese Retorten lesen, damit sie ganz bestimmte Mensch werden. Das ist alles geregelt, es gibt Alpha-Menschen, aber es geht bis Gamma. Menschen. Die Gamma-Menschen, die kann man besonders gut manipulieren. Also der Stil ist nicht einfach, aber es ist so eine Art Dokument, dass sowas mal überhaupt gedacht wurde. Außer 1984 ist ja auch so ähnlich. Obwohl wir ja alle nicht aus der Retorte sind, aber die Gefahr besteht ja immer, dass man zu unkritisch ist einfach so. Das ist schon gut geschrieben, finde ich schon.
In Freiburg liest Gesine Hartmann den Roman Schöne neue Welt, ein Roman der Zukunft von Aldous Huxley, übersetzt von Uda Stretling. Das Buch gibt es als Taschenbuch bei Fischer Klassik mit 370 Seiten, 11 Euro ist der Preis fürs Taschenbuch.